Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke.
Heute sind Generationen und Generationenkonflikte die Themen unseres Podcasts. Und zwar ganz allgemein, aber auch im Konkreten. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns unsere Zukunft klaut. Das rufen junge Klimaaktivistinnen auf der Straße. Und wir haben mit einer von ihnen gesprochen, mit Leonie Bremer von Fridays for Future, und sie gefragt, warum sie nicht in die Politik möchte. Und mit der grünen Politikerin Renate Künast sprechen wir darüber, warum sie wiederum nicht aus der Politik raus möchte. Wir, das sind Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz, und virtuell mir gegenüber sitzt
Ebru Taşdemir, Chefin vom Dienst der Taz. Hallo. Herzlich willkommen zum Podcast. Hallo. Hallo Katrin.
Hallo Ebru.
Herzlich willkommen zum Podcast Die QuerulantInnen. Wir begeben uns hier in 6 Episoden auf die Suche nach linken Streitthemen wie Identitätspolitik, Cancel Culture, Gendersternchen oder Quoten. In der 4. Folge, also in der letzten Folge, ging es um Räume. Wer kommt wo rein und wer ist wo sicher? Und eine Frage ist ja auch, wer hält wem Türen auf und auch, wer hat schon vor Jahren Türen eingetreten?
Es geht also diesmal um Generationen und wir haben 2 Gäste, wie immer. Ich habe sie schon genannt. Und auch wie immer spielen Ebru und ich zwischen den Gesprächen das Spiel, das wird man ja wohl noch trinken dürfen, damit wir schön woke bleiben, also wach und erwacht. Und auch wie immer kommt hier zunächst ein Werbeblock.
Der Journalismus der Taz ist im Netz für alle frei zugänglich, so wie dieser Podcast. Unser Journalismus ist aber nicht kostenlos. Als unabhängiges und frei zugängliches Medium sind wir auf die Unterstützung unserer LeserInnen angewiesen, um uns in digitalen Zeiten zu finanzieren. Sichert die Zukunft unseres Journalismus mit einem kleinen Beitrag zu Taz zahlig. Taz zahlig ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz im Netz. Einfach auf taz.de/podcastzahlig gehen und ein Teil von über 25.000 UnterstützerInnen werden.
So, das war der Werbeblock. Jetzt nämlich diese Woche ganz toll gewesen. Wir haben die 25.000 Marke geknackt bei tazzahlig. Richtig, richtig gut. So können wir super in die Zukunft blicken. Genau. Ebru, bevor wir jetzt gleich zu unserem ersten Gast kommen, was verbindest du mit dem Thema Generation? Fühlst du dich als Teil einer bestimmten Generation?
Zu deiner ersten Frage, also es gibt ja diesen viel und hochbeschworenen Generationenkonflikt, den es zuletzt im Journalismus gab, so habe ich das oft gelesen. Also es gibt so einen Generationenwechsel im Journalismus und objektiver Journalismus ist out, ich-bezogener Journalismus ist in. Da ist er mir sehr stark aufgefallen und so eigentlich fand ich immer, dass diese ganze Generationendebatte, also Generation Y, also Generation X, Generation Y, Generation Z, wie sie so propagiert wurde, dachte ich immer, das ist so ein sehr wirtschaftliches Modell, um genau zu wissen, auf welche Generation man jetzt sein Produkt ausrichten kann und wie man es ausrichten kann. Und zu deiner zweiten Frage, also bei mir war es sehr prägnant mit dem Buch von Florian Illies, Generation Golf, du erinnerst dich bestimmt daran. Es war ja ein sehr breit debattiertes Buch, wo uns quasi unterstellt wurde, also denjenigen, die so in den 70ern geboren wurden, dass wir so sehr auf Selbstoptimierung aus sind. Und das hat sich sehr an die bundesdeutsche junge Generation gewandt damals. Oder jung, gut, also nicht ganz jung, an die jungen Erwachsenen. Und dass wir so auf diesem Selbstoptimierungstrip sind, auf der anderen Seite eben auch mit Unsicherheiten leben müssen. Und danach kam dann die Generation Praktikum. Und die musste dann wirklich diese ganzen Unsicherheiten, zumindest auf dem Berufsmarkt, aushalten. Du bist Generation Praktikum, ne? Oder?
Ah, den Begriff habe ich jetzt noch gar nicht quasi. Echt? Für mich. Ich glaube, ich bin ja 85 geboren und ich glaube, ich war irgendwann ganz überrascht, dass ich auch Millennial bin. Also irgendwie sind es ja alle ab 81 Geborene, aber auf jeden Fall, das fand ich so überraschend, weil ich dachte, immer jüngere Leute sind die Millennials. Und aber ich anscheinend auch.
Und was macht
die genau aus? Und diese, ja, na, dass die, ich glaube, denen wird doch so nachgesagt, dass sie so Wohlfühlmenschen sind, die irgendwie die nur noch auf Teilzeitstellen arbeiten und die praktisch das eigene Lebensglück voranstellen und gar nicht mehr so hart arbeiten wollen oder so in die Richtung. Ist jetzt so, habe ich so grob im Kopf, ne? Und das kommt dann auch so ein bisschen zusammen mit dem, was du gerade beschrieben hast, so der neue Ich-Journalismus. Also die Millennials, die sind quasi so faul, die wollen noch nicht mal recherchieren und schreiben und schreiben dann nur noch über sich selbst. So, also da finde ich mich zumindest nicht so wieder. Also ich habe keine Teilzeitstelle und würde jetzt auch nicht sagen, dass ich wenig arbeite. Ich glaube, so ein Generationenbegriff, wo ich mich schon irgendwie gesehen fühle, ist diese dritte Generation Ost. Also praktisch, ich glaube, da ist die Definition so die zwischen 75 und 89 Geborenen oder so. Also sozusagen die Ostdeutschen, die zwar noch in der DDR geboren wurden, aber eigentlich viel zu jung waren zum Zeitpunkt der friedlichen Revolution, um jetzt wirklich so Alltagsleben in der DDR bewusst mitgekriegt zu haben, die aber natürlich trotzdem in Ostdeutschland, im wiedervereinigten Deutschland groß geworden sind und ne, auch mit der Arbeitslosigkeit der Eltern groß geworden sind und ja auch mit bestimmten, weiß nicht, Produkten, Knusperflocken zum Beispiel und so. Also das ist, glaube ich, so.
Also da, eher dieses Alltags. Entschuldige.
Nee. Ja, genau so. So dieses Alltagsleben, finde ich, ist da so ganz gut beschrieben. Ist jetzt nicht so Millennial-mäßig, fühle ich mich da nicht so gesehen. Du hast jetzt quasi ja nur gesagt, dass du dich nicht als Generation Golf so richtig fühlst. Fühlst du dich in einer anderen Generationengruppierung zugehörig?
Also jetzt, wo du das sagst mit dem dritte Generation Ost, es gibt ja auch dieses zweite Generation im Sinne von, meine Eltern sind sogenannte GastarbeiterInnen gewesen und ich bin halt die Generation gewesen, die hier geboren und aufgewachsen ist. Aber ich habe dieses Lebensgefühl, also es ist ja schon so ein Alltags- oder Lebensgefühl, was du dann hast, das habe ich erst viel später entwickelt, weil von mir gab es nicht so viele da, wo ich aufgewachsen bin. Und erst viel später, als ich dann so gemerkt habe, es gibt Gemeinsamkeiten, wenn ich mit Menschen spreche, deren Eltern auch GastarbeiterInnen sind oder sogenannte GastarbeiterInnen sind. Und erst da dachte ich, okay, es gibt so ein Generationengefühl, also gemeinsame Entdeckungen, wie unterschiedlich das Leben manchmal sein kann, wenn du zu Hause eine andere Sprache sprichst und draußen Deutsch sprichst und so weiter. Also so eine Art leichte Entfremdung von der Mehrheitsgesellschaft, aber auch so ein Gemeinsamkeitsgefühl im Sinne von sich vielleicht auch so ein bisschen in diesem Fremdsein oder in diesem Außenseitersein zu erkennen. aber auf der anderen Seite auch immer Pionierin irgendwo zu sein, ne? Also dass man das total gut kennt, dass man eben neue Bereiche für sich erschließt, die man dann für andere mit öffnet. Also das habe ich, glaube ich, schon so, weiß ich nicht, seitdem ich irgendwie eine Gymnasialempfehlung bekommen habe und dann so ganz vielen Kindern in meiner Umgebung mitgeholfen habe, dass die auch aufs Gymnasium gehen können und so weiter. Was jetzt nichts Tolles ist. Also ich will es gar nicht abwerten, wenn man Kinder eben auf die damals auf die Hauptschule oder Gesamtschule oder so gegangen sind. Es war nur so, es gibt die Möglichkeit, dass unsere Kinder eben auch aufs Gymnasium gehen können. Und Ebro hat es geschafft, wie schaffe ich das, so nach dem Motto. Und ansonsten, also das ist so dieses Generationsgefühl, dass man auch so ein Zwischending ist, wahrscheinlich zwischen den Eltern, also immer so dieses Verbindungsglied zwischen Mehrheitsgesellschaft und den Eltern. Und auf der anderen Seite auch nochmal versucht es, beiden Seiten gerecht zu werden irgendwie. Und das kenne ich, also je mehr ich mich jetzt mit vor allem Frauen unterhalte, die so in meinem Alter sind ungefähr und die das auch kennen, desto mehr Gemeinsamkeiten kommen daraus. Aber das ist so ein bisschen verschütt gegangen und das ist immer ganz spannend, das auszugraben, was es da noch so für Gemeinsamkeiten gibt. Und ansonsten finde ich, ich bin ein absolutes 80er-Kind. Ich liebe die 80er ohne Ende. Ich liebe die Musik, ich liebe die Filme. Und das ist wahrscheinlich so ein Feel-Good-Ding, so dieses 80er-Dasein.
Das ist total lustig, weil ich bin ja quasi total das 90er-Kind. Und das ist ganz lustig, weil wenn ich jetzt wiederum Jüngere sehe, die ne, so nochmal so 10 Jahre jünger sind als ich, wenn die jetzt so anfangen, die 90er, so, es gibt ja jetzt so wieder Modestyles, ja, dass wieder Leute so Buffalo-Schuhe tragen. Oder dass auch so bestimmte Musikstyles, dass das plötzlich wieder so cool ist oder dass Leute sich so grunge-mäßig anziehen. Dann finde ich das irgendwie süß, aber denke mir auch so, aber die 90er, die waren doch gar nicht dafür bekannt, irgendwie jetzt so stilistisch eine gute Zeit gewesen zu sein. Und dann muss ich so dran denken, wie ich in den 90ern dann die 80er wiederum super cool fand.
Echt?
Und die Depeche Mode und so. Und dass dann halt die Älteren genau dieses gleiche Gefühl hatten, so, was findet ihr denn an den 80ern interessant? Das war eine Fehlleitung. Das war sozusagen etwas, was wir hinter uns gelassen hatten. Ja, und dann merke ich, dass ich auch älter werde. So ist es.
So ist das. Auch wir werden älter. Wer total jung ist, das ist unsere erste Gästin. Und zwar Leonie Bremer haben wir gesprochen von Fridays for Future. Und
du hast sie gleich am Anfang des Interviews eigentlich auch schon vorgestellt. Von daher können wir da direkt
einsteigen. Genau.
Ja.
Ich würde Sie gerne kurz vorstellen, Frau Bremer. Sie sind eine der Pressesprecherinnen von Fridays for Future. Sie sind 1997 geboren und soweit ich Ihrem Wikipedia-Eintrag entnehmen konnte, Sie müssen mich korrigieren, falls es nicht stimmt, machen Sie gerade Ihren Master in erneuerbare Energien und arbeiten neben Ihren Fridays for Future-Tätigkeiten zusätzlich noch bei einer Schadensvergütung, die Unternehmen auf Klimafolgen vorbereitet. Und Sie sind eigentlich hauptamtlich auch für Fridays for Future da und fliegen zu Klimakonferenzen und sind auf Demonstrationen und sind eben auch eine der Pressesprecherinnen. Also haben einen vollen Terminkalender, würde ich mal sagen. Gehören Sie eigentlich zu dieser sogenannten Generation Greta? Generation Greta ist mir jetzt öfter aufgefallen, als ich über Fridays for Future gelesen habe, dass Ihre Generation, die eben auf die Straße geht, für den Umweltschutz kämpft, für bestimmte Positionen kämpft in der Klimapolitik, dass Sie als Generation Greta betitelt werden. Was verstehen Sie darunter und zählen Sie sich dazu?
Naja, also erstmal genau so, das stimmt, die Information über mich bei der Schadensvergütung. Da arbeite ich nicht mehr. Ich habe mittlerweile einen neuen Job, wo ich ein bisschen flexibler bin. Genau. Und Generation Greta, spannender Begriff auf jeden Fall. Ich glaube, was das ja alles eigentlich bedeutet, ist, dass es eine Generation ist, die darauf hinweist, was viele Jahre und viele Generationen nicht mitgedacht wurde. Und zwar ist das ja, die Klimakrise, also eine Krise, die sagt, wir haben nicht endlich Ressourcen, wir haben endlich Ressourcen, nicht unendlich Ressourcen, und alles, wo unsere Systeme drauf aufgebaut wurden, die haben eine Sache eben nicht mitgedacht, eben genau das, dass Ressourcen endlich sind und dass auch Kapitalismus nur dann funktioniert, wenn ja das Wirtschaftssystem quasi Ressourcen bereitstellen kann, und das tut's eben nicht mehr, und dementsprechend ist es eine Generation, die auf einen Systemwandel, quasi einen Systemwandel unbedingt verlangt, der aber auf wissenschaftlicher Basis ist und ganz klar zeigt, dass die Klimakrise jetzt schon real ist.
Ganz verallgemeinert gesagt, Fridays for Future sagen ja so im Groben, die Alten haben es verkackt. Das geht hier bergab mit dem Klima, und deswegen müssen wir jetzt hier dafür kämpfen, dass das wirklich etwas für einen Abflauen der Klimakrise getan wird. Würden Sie auch sagen, dass es einen Generationenkonflikt innerhalb der Klimabewegung gibt? Also es gibt ja sozusagen auch ältere Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten für den Klimaschutz einsetzen.
Naja, ich glaube, erstmal muss man sagen, dass sie es ja nicht verkackt haben in dem Sinne. Ich glaube, das, was ich oft zu hören bekomme, ist, ja, wir haben es doch versucht, wir haben doch alles geschafft. Ich wurde auch erzogen mit, ja, Leonie, du hast doch alle Chancen der Welt, so das hatten wir nicht. Wir haben alles versucht und wollten alles richtig machen. Und dementsprechend ist es natürlich dann total hart zu sehen, okay, uns wird jetzt trotzdem etwas vorgeworfen, obwohl wir das Beste eigentlich nur gewollt haben und gemacht haben. Und dann ist das Feedback, was wir bekommen, okay, alles ist irgendwie schlecht, was wir gemacht haben. Natürlich gibt es dann einen gewissen Generationskonflikt, der aber eigentlich ja nur darauf beruht, dass sich die gegenseitigen Generationen ja so ein bisschen kritisieren. Und das tut natürlich weh. Und das tut natürlich dann den älteren Menschen weh. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, wie auch schon erwähnt wurde, es auch immer einen Teil gab, der das auch schon genauso früh erkannt hat und genauso früh auch protestiert hat. Dementsprechend glaube ich, ist es super wichtig, dass man nicht sagt, okay, hier sind die Jungen, hier sind die Alten und wir sind jetzt gegeneinander, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass es ja dieser älteren Generation mindestens genauso wichtig sein sollte, ihren Kindern eine Zukunft zu gestalten, die eben auch lebenswert ist, die eben auch noch Ressourcen zur Verfügung stehen hat. Und dementsprechend glaube ich, dass man das gar nicht so trennen sollte und dass man das als eins verstehen sollte und für beide Seiten ein gewisses Verständnis aufbringen sollte. Also ich glaube, dieser Generationskonflikt, der wird immer sehr krass betont, aber ich glaube, dass es den eigentlich gar nicht so richtig gibt oder geben sollte, ja.
Sie schreiben in Ihrer Twitter-Biografie, schreiben Sie Leonie Bremer, für naiven Straßenprotest with Friday for Future. Wer hält Sie denn dann für naiv, wenn es nicht die Älteren sind?
Ach, ich glaube, so ein bisschen Ironie braucht man bei dem Ganzen auch. Und ich glaube auch, dass meine Freundinnen und Freunde oder meine Geschwister auch sagen so, ey Leonie, was geht eigentlich? Meinst du nicht, dass das alles auch irgendwo unmöglich ist? Und ich find's einfach nur witzig. Also ich find's witzig, dass, naja, etwas, was wissenschaftlich eigentlich möglich ist und was wir eigentlich unterschrieben haben, dann aber tatsächlich doch irgendwie so abgestempelt wird, so ey, das geht doch gar nicht, was geht denn bei dir? Das ist einfach nur Ironie, und ich finde es auch genauso spannend, dass das immer aufgegriffen wird. So, hey Leonie, was meinst du eigentlich mit naiven Straßenprotest? Ja, es ist ironisch gemeint.
Sie haben jetzt gerade gesagt, was unterschrieben wurde, damit meint Sie wahrscheinlich das Pariser Klimaschutzabkommen. Da gab es ja jetzt Debatten rund um den Parteitag der Grünen und das 1,5-Grad-Ziel beziehungsweise der Korridor zwischen 1,5 und 2,0. Wie zufrieden sind Sie denn mit der noch näheren Annäherung an das 1,5-Grad-Ziel, das die Grünen jetzt gerade beschlossen haben?
Ja, genau. Also was ich eben gemeint hatte, war genau das Pariser Abkommen, was wir 2015 unterschrieben haben in Deutschland und wo wir den Kompromiss schon festgemacht haben, dass man die Erderwärmung auf bestenfalls 1,5 Grad begrenzen sollte im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Zu den Grünen, das ist ja genau das, was ja auch so spannend daran ist, ne, dass man überhaupt erstmal darum kämpfen muss, dass 2 Grad aus dem Grundsatzprogramm rausgestrichen wird und dann nur noch 1,5 Grad steht, obwohl das ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, wenn man Klimagerechtigkeit und Deutschland als zweites Industrieland nach der UK anerkennt. Und dementsprechend ja traurig, dass es so viel Arbeit brauchte von Fridays for Future, das durchzusetzen. Und auch traurig, dass man dafür 2 Jahre auf die Straße gehen muss, dort ist, wenn man noch tun muss. Und vor allem, was man hier nicht vergessen darf, ist, das heißt ja nicht, dass die Grünen jetzt 1,5 Grad konforme Politik machen, ne, und die Maßnahmen darauf beruhen, sondern das bedeutet für uns ganz genaues Hinschauen, ob das wirklich passiert. Ist ganz nice, dass das da jetzt drin steht, aber für uns heißt das halt nicht weniger Arbeit.
Aber trotzdem gehen ja einige ihrer MitstreiterInnen in die Parteipolitik. Und gibt's da so eine Art Konflikt zwischen der Basis sozusagen und zwischen denjenigen, die jetzt sich bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten oder bei den Linken politisch aktiv betätigen wollen?
Naja, es ist halt kein Wunder, dass Fridays for Future in allen Institutionen und auch im Parteisystem jetzt auftaucht. Und ich glaube, dass es auch genau richtig ist, dass man den parlamentarischen Weg gehen muss, neben dem Bewegungsweg. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach absolut richtig und logisch. Ich meine, wenn wir uns das ja auch mal angucken, ohne Druck auf der Straße, da ändert sich im parlamentarischen System nicht und andersrum genauso. Dementsprechend gibt es für beide Seiten auf jeden Fall Verständnis. Ist halt dann die Sache, wie gut beide Seiten zusammenarbeiten, und darauf kommt es dann ja an. Bisher klappt das eigentlich ganz gut, aber man darf halt dadurch nicht den Bewegungsdruck verlieren, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einfach nochmal immer die Aufmerksamkeit drauf lenkt und da diese logischen Schlüsse immer einfach nochmal erklärt.
Ich wollte nochmal auf diese Bewegung kommen oder auf dieses Generation-Greta-Ding, weil es ist ja schon eine sehr weibliche Bewegung auch. Also es sind viel mehr weibliche junge Gesichter zu sehen. Wenn ich nach Leonie Bremer google, zum Beispiel auch bei uns auf der Startseite bei taz.de, dann sehe ich von Ihnen Gastbeiträge, unter anderem auch mit Hilda Nakabuye. Was macht diese Klimabewegung aus? Also ist es wirklich nur dieses weibliche Junge, was sie unterscheidet vielleicht auch von den anderen Klimabewegungen? Oder ist es auch, dass man vielleicht nochmal ganz anders, nämlich globalisierter denkt? Denn Hilda Nabukuye kommt aus dem globalen Süden und sie schreiben zusammen Gastbeiträge. Ist es das, was sie anders macht im Gegensatz zu den anderen Klimabewegungen vor ihnen?
Naja, also Fridays for Future ist eine sehr weibliche Bewegung, das stimmt auf jeden Fall. Und das ist dann natürlich in sehr, sehr krassen Widerspruch zu unserem Patriarchat, in dem wir aufgewachsen sind, und zu dem System, in dem wir leben, wo Männer hauptsächlich in Machtpositionen oder irgendwelchen hauptamtlichen Positionen sind, die dann Entscheidungen treffen. Und da stellt sich ja schon die Frage, okay, Klimakrise, okay, wer hat das wie zu verantworten? Und da sind natürlich lässt sich viel mehr, in viel größerem Maße auf Männer schließen. Und also wenn man sich Fridays for Future anguckt, wir verstehen ein globales Problem, wir gehen ein globales Problem an. Und das bedeutet eben auch, dass man dann gucken muss, okay, wie ist denn die Klimakrise in anderen Teilen auf der Welt? Und Hilda ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir arbeiten auch im nicht öffentlichen Bereich total viel zusammen. Und da wird mir zum Beispiel auch oft die Frage gestellt, so, ey Leonie, was geht eigentlich in Deutschland so ab? Ich habe gerade die nächste Flut hier, ich habe gerade die nächste Dürre, ich kann wieder nicht in die Schule oder zu meinem Studium mittlerweile gehen. So, kannst du mir irgendwie Hoffnung geben, dass es besser wird und dass der globale Norden, der ja hauptverantwortlich ist für diese Klimakrise, es geschnallt hat und Sachen ändert. Ne? Und dann bin ich eben in der Verantwortung und muss sagen, hey, nein, wir fördern weiter Kohle bis 2038, was mit hauptverantwortlich ist für die Klimakrise. Und das ist etwas, was Fridays for Future versteht. Und wir fordern einfach das Unmögliche ein, wie es ja oft geframed wird. Wir sagen 1,5 Grad, wir müssen das einhalten. Und das tut halt einfach weh. Und das davon lassen wir uns aber nicht abbringen, weil es Wissenschaft ist und weil das ganz klar ist, dass wir das tun müssen, und das macht Fridays for Future aus. Sich nicht abbringen lassen vom Weg, weil er ist klar vorgeschrieben, und dann mit dem globalen Aspekt auch im Hinblick auf, wer trifft denn die politischen Entscheidungen, wie sehr sind diese Menschen an der Gesellschaft überhaupt, wie sehr sind sie ein Teil der Gesellschaft und vor allem, wie sehr sind sie ein Teil des globalen Südens und hören dazu, und das ist eben nicht der Fall und das machen wir aber.
Jetzt gerade bei der Frage, wer trifft die politischen Entscheidungen, würde ich jetzt auch noch mal zurückgehen zu der Frage, wo ist denn die Macht, ja? Wo sind denn die Stellen, an denen man Veränderungen konkret schaffen kann? Und es ist ja dann doch die Politik. Also natürlich, Sie haben ja gerade das Wechselspiel erklärt, Druck auf der Straße erzeugt Druck in den Parlamenten, so kann Veränderung entstehen. Aber trotzdem muss es ja PolitikerInnen geben, die den Veränderungsdrive aus der Bewegung auch umsetzen möchten. Wie ist es für Sie persönlich? Warum sagen Sie für sich, Politik interessiert mich jetzt vielleicht gerade nicht, sondern ich bleibe auf der Straße?
Ich glaube, es ist schon ein Irrtum zu sagen, dass Politik nicht auf der Straße passiert. Also ich glaube, Politik passiert viel mehr auf der Straße. Die es dann umsetzen, das sind dann halt Menschen im Parlament. Aber naja, also Politik passiert halt auf der Straße, weil wir es da einfordern, weil wir da sagen, was die Gesellschaft will. Und die es dann einfach nur umsetzen, das sind ja die Menschen dann, die im Parlament irgendwas unterschreiben oder ein Kreuz irgendwie umsetzen. Für mich gibt es einfach innerhalb von keiner Partei und auch also in dem kompletten Parteisystem einfach keine einzige Person, die Klimagerechtigkeit versteht und die sagt, okay, Klimakrise, das ist es und wir brauchen 1,5, die sich klar zu 1,5 Grad bekennen. Ich meine, das haben die Grünen jetzt gemacht und trotzdem immer noch nicht rechnen sie mit physikalischen Einheiten, also mit einem CO2-Budget. Und dementsprechend ist für mich einfach eine Partei gar keine Option, solange nicht Klimagerechtigkeit verstanden wird und die Klimakrise. Und auch abgesehen davon, jede einzelne Partei, die muss das 1,5 Grad Ziel und die Klimagerechtigkeit als Basis des Parteiprogramms haben, als Basis jeder Maßnahmen, jedes Kompromisses. Und das gibt's nicht. Und dementsprechend, ich bleib auf der Straße und mach da weiter Politik als im Parlament.
Also auch die Klimalisten, die sich jetzt gerade gründen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, die wären jetzt auch nichts für Sie.
Naja, es ist ja super spannend, ne? Also das ist ja auch eine Sache, die sich aus Klimabewegungen auch viel gegründet hat. Also Menschen von XR sind dabei, von Fridays for Future. Also das ist ja quasi so eine Bewegungspartei, das schon. Nur man muss eben gucken, dass es nicht jetzt eine einzelne Partei ist, die die Verantwortung der Klimakrise trägt. Es muss jede Partei tun. Jede Partei muss Verantwortung übernehmen, muss 1,5 Grad einfordern und muss zeigen, dass alle Kompromisse und alle Verhandlungen auf Basis der 1,5 Grad Grenze beruhen können. Und dementsprechend, ich finde es super toll, dass es so eine Partei gibt. Aber ich glaube, dass die anderen Parteien sich einfach genauso dazu bekennen müssen und mit diesen physikalischen Einheiten auch rechnen müssen.
Was meinen Sie denn, wie lange das dauert, dass die anderen Parteien das auch erkennen?
Naja, das muss spätestens bis zur Bundestagswahl sein. Also das ganz klare Ziel ist ja, in der nächsten Legislatur brauchen wir eine Koalition, die es schafft, 1,5 Grad einzuhalten. So, das ist unsere letzte Chance. Und dementsprechend bis dahin braucht es noch ganz viel Arbeit von Fridays for Future offensichtlich und von der kompletten Klimabewegung, die es schafft, die Parteiprogramme stark zu verändern. Und wie lange es braucht, wahrscheinlich bräuchte es länger als 7 Monate, die übrig bleiben bis zur Bundestagswahl. Aber die Zeit haben wir nicht, also müssen wir halt schneller, besser und effizienter arbeiten, dass das ganz schnell passiert. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
Darf ich Sie fragen, wie verzweifelt Sie manchmal sind, wie behäbig sich die Älteren geben? Also, dass Sie denken wahrscheinlich, wir haben doch alle Zeit der Welt, wird schon alles gut gehen. Und wie anstrengend das sein muss, wenn man das alles sieht, wenn man einfach weiß, dass es wissenschaftlich eigentlich wirklich brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man sieht dann die Politikerinnen noch über bestimmte Grenzen diskutieren und debattieren und 2038 erst der Kohleausstieg und so weiter. Macht das wütend oder eher so, dass man denkt, man macht hier eine Sisyphos-Arbeit? Also man macht sie trotzdem weiter, aber es ist manchmal anstrengend und blöd.
Das ist auf jeden Fall anstrengend. Und also ich muss auch sagen, man verliert auch irgendwann so ein bisschen den Respekt davor, was für eine Arbeit die machen, weil das Faszinierende daran ist ja auch, wir haben 2015 den Kompromiss ja unterschrieben. Der Kompromiss ist ja da. Der Kompromiss ist 1,5 Grad und schlimmstenfalls 2 Grad. Das ist ja der Kompromiss. Und jetzt fangen an, unsere Parteien und unsere Regierungen sich einen neuen Kompromiss auszudenken und versuchen neu zu verhandeln, obwohl sie es ja schon getan haben. Und dann stellt sich natürlich so die Frage, ja lol, was habt ihr daran nicht verstanden, dass ihr das ja schon längst unterschrieben habt, dass dieser Kompromiss besteht? Also was macht ihr hier jetzt eigentlich? Habt ihr euren Job verstanden? Habt ihr verstanden, was ihr da überhaupt unterschrieben habt? Und das diesen Menschen dann erklären zu müssen, ja, das ist natürlich immer ein bisschen frustrierend und macht einen auch müde. Aber gleichzeitig bin ich in so einer tollen Bewegung, die dann ja auch Platz schafft, darüber zu reden und diese Ironie darin auch zu finden. Und das macht dann einen total stark wieder und gibt einen dann auch Motivation, tatsächlich solche Gespräche weiterhin zu führen. Also trotz dieser ganzen anstrengenden Arbeit am Ende hat man eine tolle Bewegung hinter sich und das macht vieles einfacher.
Wir sprechen ja später mit Renate Künast. Und die hat ja auch quasi in der Liste angefangen, in der alternativen Liste 1979. und ist jetzt praktisch grünen Urgestein hier in Berlin bei uns. Gibt es etwas, was Sie von Renate Künast wissen möchten oder was Sie möchten, dass wir Frau Künast übermitteln oder nachbohren?
Ja, ich glaube, es wäre spannend von ihr mal zu wissen, was sie unter Klimagerechtigkeit versteht und was sie auch unter 1,5 Grad versteht. Und auch, ob sie versteht, dass 1,5 Grad einzuhalten einfach hardcore unangenehm wird und viel Arbeit wird. Und sich das auch einfach einzugestehen, aber sich in einer Partei ja auch darin zu sehen, dass man kreativ sein kann und diese Möglichkeiten erschaffen kann, dass das ja genau die Arbeit ist einer Partei, 1,5 Grad möglich zu machen und dass Klimakrise und Klimapolitik ja keine Charaktereigenschaft hat von es ist unsozial, sondern wir können es schaffen, das schließt sich nicht aus, das ist eins. Und ich glaube, das wäre total interessant von ihr herauszufiltern, ob sie das auch versteht, dass sie versteht, dass Klimapolitik sozial sein kann und dass Klimapolitik Gerechtigkeit schafft. Und ich glaube, das wäre etwas, was ich auch sehr gerne von ihr hören würde und bestätigt bekommen würde und auch den Aspekt oder die Definition von Klimagerechtigkeit.
Mhm, nehmen wir gerne mit.
Vielen Dank, Leonie Bremer.
Danke auch.
Jetzt haben wir die Spannung aufgebaut. Was wird Renate Künast wohl antworten? Aber erst einmal zu unserem Trinkspiel. Das heißt, das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen. Und wir testen Vogue-Macher, besser gesagt Wachmacher, um Vogue zu sein, um nicht müde zu sein von Diskussionen, um nicht erschöpft zu sein von endlosen Debatten. Und deshalb trinken wir in jeder Folge einen Wachmacher. Und Katrin, willst du mal verraten, was wir heute trinken?
Ja, ich versuch's zu beschreiben. Wir sagen ja nicht den Namen, aber das ist jetzt hier so ein Getränk. Das ist quasi eigentlich Kakao und da ist dann Guarana drin, also natürliches Koffein. Das ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch so ein bisschen schick geworden. Also man sagt Guarana nach, dass es länger wach hält als Koffein aus Kaffee. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich die Sorte Schoko. Du hast so eine fancy Sorte dir gekauft, ne?
Ich muss mal hinten nach der Packung greifen. Knistert auch so schön. Ich habe so eine ganz tolle neue 2020-Sorte quasi. Karamell-Meersalz. Und die Packung sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Das ist türkis. Mhm. Und also die Farbe an sich gefällt mir schon sehr gut. Und ich habe es noch nicht probiert, muss ich dazu sagen. Letztes Mal hatte ich ja schon ein bisschen vorgetrunken, weil ich so einen krassen Durst hatte. Aber ich glaube, wenn ich Durst habe, das Letzte, was mir einfallen würde zu trinken, wäre Kakao, oder? Wasser,
ja? Ich habe manchmal so Heißdurst auf Kakao.
Das kann ich verstehen. Ja. Aber naja, deshalb. Prost, Katrin.
Prost, Ebru. Ja, schmeckt wie Kakao mit ein bisschen wenig Zucker. Aber ist jetzt erstmal nicht schlecht. Ja. Ist sozusagen nur weniger zuckrig als so der handelsübliche Kakao aus dem Tetrapack.
Interessant, ne? Also man erwartet ja wirklich so eine Zuckerbombe. Mhm. Aber dann merke ich auch schon, wie meine Geschmackspapillen quasi schon elendig versifft sind von jahrelang überzuckerten Kakaogenuss. Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr schokoladig, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich versuche mal den Karamell rauszuschmecken, aber ich finde nichts.
Ja, stimmt. Ach so, es schmeckt bei dir einfach wie so normaler Kakao oder was?
Finde ich schon. Oder ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht merke ich das deshalb nicht. Aber es ist total okay, finde ich. Es ist nicht zu süß. Es ist, ja. Ah ja, so langsam merke ich auch. Vielleicht bilde ich mir auch ein, dass ich den Karamell jetzt rausschmecke. Nach dem vierten Schluck.
Ich habe einfach original Schoko genommen. Ah. Weil ich dachte mir, so der Klassiker. Von daher, bei mir gibt es keine besondere Geschmackssuche.
Aber warum soll ich Kakao mit Guarana? Ich weiß immer noch nicht. Also warum soll ich Kakao mit Guarana trinken? Überlege ich gerade. Vor allem zu welchem Zeitpunkt? Mm. Ist es so nachmittags statt eines Nachmittagskaffees oder eines Nachmittagstees trinkt man dann Kakao mit Guarana oder morgens. Also ich bin da noch so ein bisschen, weil ich trinke echt Kakao so selten.
Mhm. Ja, stimmt. Man trinkt einfach eigentlich gar nicht so Kakao. Nee. Aber das ist so, also die das erfunden haben, ich meine, das ist jetzt, viele Sachen werden von Männern erfunden, aber auch dieses Getränk wurde von zwei Männern erfunden. Aha. Und ich finde, also tatsächlich ist Kakao für mich schon auch so ein Männergetränk. Also mein Papa trinkt es total gerne. Also der kauft dann manchmal so, wenn er morgens Brötchen holen geht, sich dann noch so eine Flasche Kakao dazu.
Wirklich?
Und ja, und auch einmal, ich habe eine Weile am Baumschulenweg in Berlin gewohnt und da gab es so ein ganz schönes Kuchencafé und da war ich einmal da. Und da war echt so ein Typ, weißt du, so ein Ostberliner, so ein Schrank, echt so ein Riesentyp, Muskeln und saß auch so breitbeinig da und aß dann Sahnetorte und trank Kakao. Und irgendwie, weiß nicht, diese beiden Beispiele führen zu meiner total verallgemeinernden These, dass Kakao vielleicht ein Männergetränk ist.
Vielleicht.
Ja, vielleicht. Es und passt. Sag mal, ja. Ne? Wie findest du, da ist so ein Äffchen drauf, das so eine Tasse hält. Ist das, ich frage mich, ob das, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich es komisch, aber vielleicht bin ich auch so übersensibel, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, ich finde das auch so ein bisschen albern, muss ich sagen. Es ist gut, dass der ist vegan, Transfer wollte ich schon sagen, also Fairtrade und Bio. Aber stimmt, mit diesem Äffchen, ja. Aber da steht revolutionär drauf. Verzeihen wir das den Machern dann? Dieses Äffchen, wenn da revolutionär drauf steht? Ich weiß es nicht. Also im Internet, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wird das ja als Kaffeeersatz angepriesen. Und das war bei 2015 Höhle der Löwen, also bei diesem ein Start-up, bei dieser Start-up-Show, wo man seine Erfindungen vorstellt und wo dann vier oder fünf Investoren, Investorinnen zuschauen, war das dann ein Deal quasi. Und seitdem gibt es das anscheinend. Du hast schon recht, das ist echt so ein Männerding. Ja, so ein Start-up-Männerding. Also ich könnte mir das gut vorstellen, du kommst in so ein hippes Mitte-Berlin-Büro rein und da gibt es dann so 20.000 Sorten. Dann wirst du erstmal gefragt, ob du Quarwach trinkst. Nein, danke, nur ein Wasser, bitte.
Das ist dann auch gleich so zu viele Geschmacksrichtungen. Das ist so, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, wir nehmen die Folge ja jetzt, es ist ja schon ein bisschen später, ich bin so ein bisschen müde vom Arbeitstag, aber bestimmt gleich wieder wach nach dem Getränk. Aber deswegen haue ich jetzt hier noch so ein Klischee raus. Also ja. Sozusagen so, wenn Männer sich mit so Nahrung beschäftigen, dass es dann auch gleich so übertrieben ist. Weißt du, wie wenn Männer grillen, dann muss es ein Riesengrill sein und so die krassesten Steaks. Also weißt du, es ist dann immer gleich so viel. Und wieso braucht man dann so viele Sorten, wenn man eigentlich nur
Kakao trinken will?
Aber es ist natürlich auch Kapitalismus.
Ja, ja. Ja.
Ach naja, aber ich meine, es schmeckt schon gut.
Nein, ich finde es total gut, dass es nicht zu süß ist, auf jeden Fall. Also es schmeckt, wir wollen es jetzt auch nicht allzu schlecht reden. Es ist okay, aber ich weiß wirklich nicht, wann ich es trinken sollte. Wirklich nicht. Also wenn ich Kakao trinke, trinke ich Kakao und will einfach nur noch so super gemütlich auf dem Sofa rumhängen im Winter und dabei Kakao trinken. Aber morgens Kakao, also es irgendwie anscheinend, weiß ich nicht, mir fehlt da anscheinend entweder ein Altersvorsprung oder das bestimmte Alter dazu oder das Geschlecht oder keine Ahnung. Also irgendwie passt es nicht zu mir, merke ich.
Und würdest du es dann deinem publizistischen Feind servieren?
Ich bin mir sehr unsicher. Dafür ist es doch wieder zu schön, weißt du? Also man, weißt du, du servierst ja... Du kommst aus der Kälte im Winter mit einer Freundin oder mit deinem besten Freund oder sonst irgendwie oder mit deinem Liebsten oder mit deiner Liebsten und sagst, ey, wollen wir noch einen Kakao trinken, ne? Und das ist halt so was super Gemütliches. Du kommst aus der Kälte, du sitzt in der Küche und willst Kakao trinken. Und es ist halt so ein cozy Lebensgefühl, was Kakao immer mit sich bringt, oder? Mhm. Es ist super süß, also es ist so eine, auch so eine sehr kindlich warme Atmosphäre, habe ich so das Gefühl, immer wenn man Kakao trinkt. Und das Getränk, das passt ja nicht dazu. Das ist ja so ein, nee, also es passt einfach nicht.
Ja, vielleicht ist das auch deshalb so irritierend, weil es, genau, ich trinke das jetzt gerade so, also hier steht auch drauf, gut schütteln und gekühlt genießen. Und alles, was du beschreibst zu Kakao, ist ja eben so warm, einmummeln, vielleicht ein bisschen dann Netflixen und wegdösen oder so. Und das passt gar nicht zu gekühlt und wach sein. Weißt du, wie das sozusagen, wie das Getränk jetzt irgendwie so angekündigt wird.
Und ich habe natürlich noch so im Kopf, also ich weiß nicht, ob ihr so, so eine Schulcafeteria hattet zum Beispiel. Und da haben wir uns immer diese Tetra-Packs, also heute ist es ja dieser Durst, sage ich mal, Durstpiep, den so Jugendliche trinken, den es auch in verschiedenen Geschmackssorten gibt und der super süß ist. Und früher war es bei uns einfach Kakao, also genau in dieser gleichen, in diesem gleichen Tetrapack. Und wir haben uns einfach mit kaltem Kakao den Tag irgendwie versüßt. Und das war für mich auch so ein Schulgetränk. Deshalb passt es wahrscheinlich auch nicht bei mir. Ich sag ja, ich bin zu alt dazu. Also publizistischer Todfeind, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn es jemand Junges wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, hier, bitteschön, ein Kakao mit Guarana. Da steht ihr doch drauf, ihr jungen Leute.
Ja, aber okay. Aber da wäre es eigentlich, also von daher würde ich das jetzt schon meinem publizistischen Feind servieren, weil das so, was so ein bisschen Lust. Also es ist so ein bisschen lustig, wenn du jetzt sozusagen einer erwachsenen Person hier dein Kakao lass dir schmecken.
Das ist eine gute Idee.
Das ist sehr ja dann so ein Statement von wegen, na ja, mach's dir mal gemütlich, ne? Du bist bestimmt auch bald erwachsen.
Das ist großartig. Jetzt, wo du es sagst, also so eine ganz perfide Herabwertung dieser Person. Oh. Das ist schon sehr, sehr böse. Mensch, Katrin, hätte ich gar nicht erwartet, aber wow. Also jetzt bin ich beeindruckt und wir können jetzt auf jeden Fall weitermachen.
Ja, vielleicht, vielleicht sind wir auch wacher geworden. Ich spüre noch nichts, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass unsere ZuhörerInnen immer noch wach sind, weil jetzt kommt unser Gespräch mit Renate Künast. Sie ist quasi eine alte Häsin im Politikgeschäft. Sie sitzt seit 2002 für die Grünen im Bundestag. Und Renate Künast gehört zu einer Generation von Grünen, die zur Gründung der Partei so Mitte, Ende 20 waren, StudentInnen in der Anti-AKW-Bewegung und zwischen der Großstadt Berlin und dem Wendland gelebt haben. Also damals jung und wild.
Und jetzt ist die Generation Greta jung und wild. Und Katrin, du hast Renate Künast gleich mal die Frage von Leonie Bremer übermittelt.
Erstmal ganz toll, dass Sie dabei sind. Ebru Taschimi und ich, wir machen diesen QuerulantInnen-Podcast. Und diese Folge handelt eben zum Thema Generationen. Und wir wollten das thematisch auch so ein bisschen eingrenzen und haben uns deshalb mit der Klimabewegung und den Grünen beschäftigt. Oder haben uns da eben ProtagonistInnen ausgesucht. Und zwar ist die Person, mit der wir auch neben Ihnen gesprochen haben, Leonie Bremer. Sie ist Fridays for Future Aktivistin, auch eine der Sprecherinnen von Fridays for Future. Und sie ist eine Person, die sich bewusst dagegen entschieden hat. Im Gegensatz zu anderen Fridays for Future Aktivistinnen wird sie keiner Partei beitreten und wird jetzt auch nicht versuchen, im nächsten Jahr in den Bundestag zu kommen, weil sie eben sagt, dass keine der deutschen Parteien ihr radikal genug ist. Also auch die Grünen nicht. Und dann habe ich sie gefragt, welche Frage ich aus dem Gespräch mit ihr mit zu ihnen hinübernehmen soll. Und die Hauptfrage, die sie gestellt hat, die sie an sie stellen möchte, ist, was verstehen Sie unter Klimagerechtigkeit?
Also auf alle Fälle eine generationenübergreifende und eine globale. Also man kann ja heute, es gibt ja sonst immer den Spruch zu sagen, nach uns die Sintflut, der stimmt ja schon nicht mehr. Lepenies hat ja ein Buch geschrieben, das heißt neben uns die Sintflut. Das bereitet ja ziemlich klar aus, dass die Sintflut längst passiert. Heutzutage überall auf der Welt, da sind bestimmt Küstenstaaten von Bangladesch bis zu anderen massiver bedroht als wir aktuell, aber auch wir mit den Wetterextremen, also neben uns die sogenannte Sintflut als Wetterextrem findet schon statt. Das ist die eine Ebene jetzt global gedacht und die zweite ist eben eine über Generationen hinweg gedacht. Und es betrifft alle, ob das jetzt ein jüngerer Mensch neben mir ist oder jemand in Australien, in Bangladesch, in Myanmar, in Chile, wo auch immer.
Und die Frau Bremer, die möchte auch wissen, wie radikal Sie auch bereit sind, umzusetzen, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel oder auch Ihre Definition jetzt von Klimagerechtigkeit.
Ja, ich bin bereit, sehr radikal umzusetzen. Jetzt kommt aber muss ich auf eine Differenz hinweisen, die einfach als Fakte beschrieben zwischen einer Partei, Parteien und Fridays for Future besteht. Wie allen Gruppen, Gruppierungen, manchmal auch Parteien, die sozusagen ein Thema haben und deren Aufgabe ist, dieses Thema überhaupt zu adressieren. Ja? Und natürlich ist es richtig und habe ich immer gesagt, stehe ich auch zu, eines Freitags früh ist quasi Fridays for Future wie Manna vom Himmel gefallen, weil wir damit gegenüber den Institutionen, den Unternehmen, die Beharrungskräfte sind und sagen, da ich heute das Geschäftsmodell habe, möchte ich das morgen auch noch haben und übermorgen ist mir gleich egal, dass wir dann auf der politisch anderen, auf der gesellschaftlich anderen Seite eine Gruppe haben, die aber sagt, ich bin so jung, ich muss das alles noch aushalten. Wie ist es? Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ja? Ist ja sehr präzise gesagt und die dann eben darauf fokussieren, dass man auf dieses 1,5 Grad kommt, beziehungsweise überhaupt so angefangen radikal Klimaschutz macht. Aber die Frage ist ja, wenn man über Radikalität redet, nicht rede ich jetzt freitags oder an allen Wochentagen genauso radikal wie Fridays for Future, das kann ich, ja, sondern die Aufgabe in diesem Gesamtspektrum der Grünen ist ja doch eine andere, nämlich in dem Kontext der Parteien möglichst viel Druck zu machen, um einzelne überhaupt loszugehen, um auf diesen Pfad zu 1,5 Grad, falls er denn überhaupt noch, sagen wir mal, denklogisch erreichbar ist, aber egal, auf diesen Pfad überhaupt zu kommen. Oder ich sag mal, den Zug in Bewegung, richtig in Bewegung zu bringen, weil das ist er eben noch nicht. Wir haben an verschiedenen Stellen Dinge neu aufgebaut. Also ich sage mal, von der Energiewende bis Bio-Lebensmittel und so oder Verkehrswende. Aber es hat eben noch lange nicht das notwendige Tempo oder die notwendige Breite und die Beharrungskräfte sind noch zu stark. Insofern ist die Frage der Radikalität, also ich wäre mit mir selber, was Radikalität in Reformschritten und Umbau anbetrifft, zutiefst unzufrieden, wenn es nur hieße, ich überspitze, ich will mehr als 2 Grad erreichen, nämlich auf 1,5 Grad kommen. Das allein als verbale Radikalität ist nicht mein Job in dem Gesamtgefüge. Mein Job ist, mein Amt ist, und deshalb bin ich auch gerne in Politik gegangen, weil ich das Gefühl habe, mir liegt es an manchen Stellen so, Mehrheiten zu versuchen zu kriegen, ist der, Mehrheiten zu kriegen. Und zwar, sorry, wenn ich jetzt so lang bin, die Mehrheit nicht nur für ein theoretisches Ziel, sondern auch dafür, dass wir ständig in allen Maßnahmen, die wir haben, das als Gegencheck nehmen, geht es in die richtige Richtung, ja, oder manifestiert es das Alte, dass wir an der Stelle auch sagen, wie kriegen wir das überhaupt einzelne Reformschritte hin, damit sozusagen das Schiff nicht mehr dahin segelt, sondern anfängt, seine Richtung zu ändern. Und mit so Einzelschritten bin ich ja nicht zufrieden, aber ich sage, ich muss immer heute das nehmen, was geht, und morgen muss ich weiterkämpfen. Ja. Das sind halt andere Rollen in diesem gesamtgesellschaftlichen Gefüge, zu Beschlüssen zu kommen und zu einem Richtungswechsel und zu Tempo.
Ist das auch mal Altersfrage? Also wenn Sie jetzt zurückdenken, in den 80ern ist ja quasi, ich sage jetzt auch überspitzt, der Planet ja schon mal fast untergegangen mit dem großen Waldsterben. Und da war ja auch sozusagen quasi das Ende in Sicht. Und ist es, wenn man da einmal drüber gelebt hat, ist dann eine gewisse Vehemenz in der Rhetorik von den Fridays for Future Aktivistinnen, kann man das dann vielleicht gar nicht mehr so ernst nehmen?
Nee, es ist eine Rollenfrage. Ich finde nicht, dass das eine Altersfrage ist, sondern eine Rollenfrage. Und zwar, wo du hingestellt bist an der Stelle, ja. Es kann ja auch mal, wenn ich auf jeden anderen Bereich gucke, also meinetwegen auf Schule, ja, oder Uni, also die Schülerinnen, die Studenten, die Leute, die als Lehrende arbeiten, die Eltern oder sonst wie, die können alle die gleiche Vision haben, aber jede und jeder hat eine andere Aufgabe, ja. Und wenn die einen Druck machen, dass sich was ändert, müssen die anderen es eben auch umgesetzt kriegen. Also als Person umgesetzt kriegen, müssen in ihrem Lehrkörper eine Mehrheit kriegen, damit es einen Schritt weiter kommt. Sie sind deshalb aber in ihren Köpfen und Herzen mit ihren Visionen nicht weniger radikal. Für mich ist es ja so, dass das kann man ja oder wird die Geschichte bewerten. Ja. Wir haben, also was das Waldsterben anbetrifft, als Grüne in unseren Anfängen sind wir ja auch rausgekommen aus vielen unterschiedlichen Bewegungen. Ja. Aus der Frauenbewegung, aus der Friedensbewegung, aus der Anti-AKW-Bewegung und so. Und da haben wir gemerkt, dass das, was da jeweils die einzelnen Teile vertreten an Positionen, null Resonanz haben in den damals existierenden Parteien. Dann haben wir gesagt, jetzt vertreten wir uns selber. Wir gründen eine Partei und sind über die 5%-Hürde gekommen. Dann waren wir diejenigen, die im Parlament überhaupt Dinge angesprochen haben, damit überhaupt vom Redepult aus mal Dinge gesagt wurden. Ja? Und wir haben natürlich nach einer Zeit gemerkt, dass es eben auch nicht reicht, es immer zu sagen, insbesondere wenn es so eine Art Greenwashing gibt, dass andere Parteien dann die Begriffe aufnehmen und so tun, als würden sie das auch vertreten. Aber es ist gar nicht drin, was draufsteht auf Gesetzesentwürfen oder so, sondern es ist Show. Zweitens wirst du natürlich persönlich immer gedisst und versuchen, dich klein zu machen. Dann kommst du irgendwann dahin und sagst, Mann, egal ob außerparlamentarisch oder im Parlament, das dauert ja alles Jahrzehnte. Und an der Stelle kommt die Bruchsituation, die Vision weiter zu haben, aber zu sagen, wir müssen einzelne Reformschritte machen und umsetzen, also nehmen, was man kriegen kann, damit überhaupt was losgeht und damit es den Beweis gibt, es geht anders. Dass das Licht nicht ausgeht mit erneuerbaren Energien, ja, und dem Runterfahren von Atomenergie, muss bewiesen werden. Es muss bewiesen werden, dass man damit Geld verdienen kann, dass es Leute gibt, die es haben wollen. Das ist für meine Begriffe ein Teil des großen Ganzen eines Transformationsprozesses. Und wenn Sie mich jetzt nächstes Jahr irgendwo hinstellen würden und sagen, leite eine NGO, dann würde ich diese Rolle auch wahrnehmen, weil ich immer noch Renate Künast bin und immer noch die Vision habe und weiß, dass es diesen Druck von außen braucht. Besonders ist es jetzt natürlich geworden, weil es jetzt eine Altersgruppe, eine Alterskohorte gibt, die das im Besonderen, also nochmal mit einem anderen Impetus sagen kann, wie, was überlasst ihr uns, haben wir dann noch eigentlich noch irgendwie was zu entscheiden. Und besonders sage ich ganz bewusst einfach so, weil ich finde es ja gut. Ich finde es richtig zu machen und wir brauchen diesen Druck auch. Also klar ist aber auch, wir müssen jetzt anfangen. Also wir haben ja auch nicht die Zeit zu sagen, sind wir noch verbal, sozusagen nur verbal dabei und machen Druck, um in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren oder so einen Schritt weiterzukommen. Nee, man muss schon versuchen, dass die ersten Schritte gegangen werden. Und sage ich zum Beispiel auch mal bei Kohle. Ich habe mich grün und blau geärgert, dass die Regierung einen existierenden Kompromiss, 35 Kohleausstieg, ja, 2035, dann einfach mal noch 3 Jahre nach hinten geschoben hat. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt frustriert hinsetze, sondern ich ärgere mich und am nächsten Tag sage ich so. Und jetzt überlegen wir uns, von wo kommen wir noch, damit es früher ist als 35. Also ummelden, anders rumbeziehen, in Effizienz, in Einspartechnologie reinmachen, Druck machen, sodass das gar nicht haltbar ist, Herstellern, den Produzenten von Kohlestrom Druck machen und sagen, ihr kriegt am Finanzmarkt kein Geld mehr, wenn er aus diesem Zeug nicht früher aussteigt. Also die politischen Kämpfe sind nicht fertig, wenn du glaubst, ein einzelner Reformschritt wäre das Ende, sondern ich sage immer, dann fangen wir erst an, wir haben den ersten Reformschritt hin. Ich weiß ja auch, dass umgekehrt innerhalb von Fridays for Future ja auch eine Debatte stattfindet.
Gibt es eine Trennlinie zwischen diesen beiden Generationen in der Klimabewegung? Oder ist es eigentlich eine ganz logische Fortführung der Arbeit, die Sie in den Ende der 70er, Anfang der 80er geleistet haben, dass es Fridays for Future gibt?
Naja, das ist auch irgendwie ein Ergebnis. Ich sehe das immer, ich sehe für mich persönlich da keine Trennlinie, sondern ich sage einfach, es gibt in diesen Situationen Leute, die haben, sage ich mal, ja, wirklich einen unterschiedlichen Standort, an dem sie gerade sind. Wer weiß, wo Greta Thunberg in 10 Jahren ist, ja, oder andere. Und zwar, weil sie eben von einer anderen Stelle und Rolle aus dann sagt, jetzt war ich so und so viele Jahre vormittags unterwegs und so, jetzt versuch's mal von einer anderen Rolle aus, ja. Aber am gleichen Ziel arbeiten. Nein, ich sehe da keine Trennlinie. Das sind eben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Punkte und natürlich ist es auch so, dass durch diese Bewegung mehr Druck bei uns nach innen gemacht wird, ist mir persönlich aber durchaus recht. Ja, also wenn Leute zu sehr sagen, wir müssen Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen bei den Grünen, ist mir das sehr recht, wenn der Druck von außen kommt und sagt, nee, macht mal ein bisschen mehr. Das ist ja dann, sag ich mal, auch wohltuend. Insofern gut, wenn der Druck auch von der anderen Seite kommt.
Sie kennen bestimmt diese Phrase der 14- bis 25-Jährigen, also der Generation Greta, wenn wir sie so nennen wollen, okay, Boomer. Also diese Phrase kommt ja immer dann, wenn Ältere, also Angehörige der Babyboomer-Phase, also Menschen aus den geburtsstarken Jahrgängen zwischen 50 und 65, ihnen sie maßregeln wollen. Und ganz besonders bekannt wurde diese Phrase, dieses okay, Boomer in Neuseeland, als zum Beispiel die grüne Politikerin Chloe Swarbrick, 25-jährig, vor etwa einem Jahr, das war im November 2019, im neuseeländischen Parlament eine Rede zu einem Gesetzentwurf verfasst hatte, der eine CO2-Neutralität Neuseelands bis zum Jahr 2050 vorsah. Und ein älterer Abgeordneter hat sie dann unterbrochen und sie hat daraufhin den Spruch gebracht, nämlich okay, Boomer. Wie oft denken Sie sich, eigentlich okay, Boomer? Oder wie oft werden Sie auch auf Twitter zum Beispiel, wo Sie auch sehr aktiv sind, vielleicht auch schon mit dieser Phrase angegriffen von jüngeren Menschen?
Hat mir noch keiner gesagt.
Noch nicht? Okay. Nee, und denken Sie sich das manchmal?
Nee. Also ich finde auch okay, das mal zu sagen, aber es trifft ja auch nicht alles. Das ist ja, einmal, das drückt ja dieses okay, Boomer drückt ja ein paar Sachen aus, die zum Teil richtig sind, aber die man, glaube ich, nicht als normalen Umgangston zwischen Generationen oder Alterskohorten oder so haben sollte. Ja. Weil es drückt da ein bisschen aus, dass man eine bestimmte Altersgruppe, also diese 15 Jahre Geburtsjahrgänge, einfach disst, weil sie so alt sind. Aber eben auch, dass diese Generation sich sozusagen was rausgenommen hat an nicht regenerativen Wirtschaftshandeln und, was nicht, also darunter stellt man sich ja da was vor, dass diese Gruppe auf eine bestimmte Art und Weise gewirtschaftet, transportiert und so hat und nicht wirklich verantwortlich gehandelt hat. Das kann man aber in Wahrheit nicht allen vorwerfen, ja. Also müsst ihr mal sehen, ich habe mich ja ewig lange in dieser Altersgeneration halt auch immer in der Minderheit gefühlt. Also mir hat meine Elterngeneration auch gesagt, geh doch rüber in den Osten, wenn es dir hier nicht passt. Damals gab es die DDR noch. Man hat sich lustig gemacht, bei euch kommt der Strom auch aus der Steckdose. Wenn wir aus der Atomenergie raus wollten, wenn wir gesagt haben, danach steigen wir auch aus Kohle auf, hat man uns fast für irre erklärt. Insofern kann ich mich gar nicht unter dieses okay Boomer mit dem, was es inhaltlich aussagen will, darunter subsumieren. Mal abgesehen, ja, weil das ja ein Vorwurf ist, sich nicht drum gekümmert zu haben. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich in der Welt auch nicht so leben kann, wie man leben könnte, wenn Futur 2 man etwas umgesetzt haben wird, also auf 100% erneuerbare Energie in der EU ist, wir überall Elektroautos, Elektrofahrräder haben, einen brillanten ÖPNV und so, dann kann man natürlich auch anders leben oder würde es leben. Aber ich gehöre ja zu denen, die in dieser Boomer-Generation nicht Mainstream waren.
Ist das für Sie denn eigentlich ein Fortschritt, dass es jetzt die Klimaliste Deutschland gibt? Also weil Sie selbst sind ja 79 in die alternative Liste eingetreten und ne, Sie haben ja auch vorhin beschrieben, wie bestimmte Themen dann später durch die Grünen überhaupt erstmal in die Parlamente gekommen sind. Und kann man dann eigentlich sagen, dass sich jetzt auch in Opposition zu den Grünen so eine Klimaliste gründet, dass das Beweis eines Fortschritts ist, wie weit wir schon gekommen sind? Oder würden Sie sagen, das sind welche, die haben politische Mehrheiten und wie man sie beschafft, noch nicht so ganz verstanden?
Nee, also weiß ich, Fortschritt, weiß ich, ob dafür das Wort Fortschritt das Richtige ist. Es steht ja jedem frei in diesem Land, Parteien zu gründen, weil man die Voraussetzungen erfüllt. Natürlich denke ich als Grüne, ich möchte dahin keine Stimmen, also in dem Bereich keine Stimmen verlieren. Ich möchte keine aktiven Personen verlieren und sie lieber bei uns sehen, logisch. Aber ich glaube, sie hätten ihren Beruf verfehlt, wenn das sozusagen eine Gründung gegen die Grünen wäre. Weil dann haben sie was, dann hätte man in dem Kontext sozusagen die nicht ganz analysiert, wie eigentlich Dinge umgesetzt werden. Also umgesetzt werden ja Dinge in einer parlamentarischen Demokratie nicht, indem jede und jeder von uns mal sagt, was die Vision ist oder Utopie und wo man hin will, sondern indem man Mehrheiten baut. Hier zum Beispiel, also musst du ja das Kunstwerk vollbringen, dass du, und deshalb habe ich vorhin von unterschiedlichen Rollen und Plätzen geredet, an denen man ist, ja, die auch unterschiedliche Aufgaben haben. Also wenn man jetzt glauben würde, man würde durch eine Klimapartei, die dann in irgendeinem Parlament vertreten ist und das Thema Klima nochmal anspricht, was bewegen, das würde ich bezweifeln. Das hätte ich einfach mal eine Zweifel, dass da jetzt jenseits der Tatsache, dass das sehr ein gutes Recht ist, dann werden sie es auch tun, dass dadurch etwas adressiert wird, was nicht heute schon adressiert ist, glaube ich nicht. Ja? Mhm. Ich würde auch glauben, dass wenn man sich... Also wenn man jemanden Druck macht auf jemanden, ja, dann wäre das habe ich gesagt, quasi Beruf verfehlt. Wenn man das dann nur auf die Grünen macht, hat man eben diese Frage nicht verstanden. Du musst in jedem Kommunalparlament, in jedem Landkreistag, in den Landtagen, im Bundestag, im Europaparlament Mehrheiten hinkriegen. Ja, also wir schreiben auch schöne Anträge, aber das Kunststück ist, über lange Zeitläufe und über Kompromisssituationen jeweils überhaupt einen Einstieg in der Zug kommt in Bewegung zu machen. Also wenn man glaubt, das könnte man, wir würden als Grüne so viel Prozent kriegen, dass wir das mehrheitlich im Bundestag, Bundesrat oder in Europa herstellen können, dann hätte man irgendwie das System nicht verstanden. Und deshalb plädiere ich mal dafür, sich sehr genau zu überlegen, wie man das und gegen wen man das politisch adressiert. Also gegen Grün wäre ein bisschen wenig.
Sie sind
und wir sind immerhin in dem Kontext noch die am weitesten sind, ja.
Sie sind ja wahnsinnig bundestagserfahren, deswegen erwähnen Sie ja auch sehr häufig auch diesen Kraftakt, den es bedeutet, Mehrheiten zu bilden und miteinander zusammenzukommen, um ganz konkret politische Veränderungen herbeizuführen. Sie sind jetzt auf der Berliner Landesliste auf Platz 3 und kandidieren auch nächstes Jahr wieder für den Bundestag. Da gab es ja Kritik von der Grünen Jugend mit der Frage, ob es nicht Zeit wäre, so einen vorderen Listenplatz einer nachfolgenden Generation oder einer Person einer jüngeren Generation zu übergeben. Warum wollen Sie es nochmal wissen?
Also erstens hat mich diese Kritik nicht erreicht. Die wird es vielleicht oder sicherlich geben, aber auch da empfehle ich mal, die Leute direkt anzusprechen und es nicht einfach nur in die Erdumlaufbahn zu schicken. Heißt dann, dass man sich aber auch persönlich mit mir auseinandersetzen müssen. Schwieriger als nur kritisieren. Ich habe Lust, nochmal zu kandidieren und ob ich diesen Platz habe und kriege oder ob da noch jemand kandidiert, entscheide ich ja nicht alleine, sondern das wird die Partei entscheiden. Ja, und eine Versammlung, die diese Liste aufstellt. Ich habe Lust, warum? Weil ich glaube, dass ich eine Menge an Erfahrung mitbringe und dass eigentlich für so eine Liste und die Vorstellung dort es Sinn macht, Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen zu haben. Und es ist auch eine Kompetenz, Erfahrung zu haben oder schon mal regiert zu haben. Gesetzt im Fall, wie regieren, muss man natürlich diese dahinterstehenden Tricks und Mechanismen kennen, wie man was möglichst aufbaut und was kriegt. Und Das würde ich jeder Partei raten, da eine gute Alters- und Erfahrungs- und Berufsgruppen- und Perspektivmischung auf einer Liste zu haben. So. Und ich habe Lust, da mitzutun und gerade in den Anfängen sozusagen zu versuchen, eine Regierung zu bauen, die ehrgeizige Ziele hat. Und was ich mitbringe, ist Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist nicht identisch mit einem radikalen Satz, sondern wirklich zu sagen, nee, das verhandeln wir jetzt noch 3 Nächte durch, bis wir einen Schritt weiter sind. Man muss auch nerven können und muss die Energie dazu haben. Und man darf ja in der Politik manchmal nicht glauben, dass man den anderen immer inhaltlich überzeugen muss. Sorry, wenn jemand nicht will und anders getaktet ist, dann will er nicht inhaltlich überzeugt sein. Es wird am Ende auch, sag ich mal, eine Energiefrage sein, dass man sagt, dann regieren wir eben nicht oder das werden wir nicht einem Bundesparteitag vorlegen, wenn da nicht mehr fest geregelt ist. So, da bringe ich eine Menge an Energie und Erfahrung ein. Und ich glaube, dass man das brauchen kann dann.
Gibt es, vielleicht als Abschlussfrage, gibt es genügend Wertschätzung in der jüngeren Generation, auch den Erfahrungen von Älteren gegenüber?
Also ich glaube schon. Es gibt natürlich hier und da, aber sage ich mal eher im Kontext Hate Speech, machen sich eigentlich über jeden abfällig lustig, ja. Über fast jeden, der ihnen nicht passt und nicht ein rechtsextremes Weltbild hat oder so. Oder sich in seine Rolle fügt. Aber im Prinzip erlebe ich das schon so. Es gibt einige wenige, sehen es anders und meinen, das sei eine reine Altersfrage, glaube ich aber nicht. Ich finde, dass man gerade jetzt auch in der Pandemie unter Corona-Bedingungen sieht, dass wir wahrscheinlich am Ende nur generationenübergreifend aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen. Es ist die Frage, was haben wir globusweit zugelassen? Wie weit haben wir uns in die Natur reinbewegt und setzen uns sozusagen Viren aus, zu denen wir früher keinen Kontakt haben und die sich nun freuen, auf viele Millionen Menschen zu treffen, wo sie sich munter weiter verbreiten können. Wenn du das ändern willst, musst du aber unsere Art wirklich zu essen, zu transportieren, zu produzieren und so wirklich ganz radikal verändern. Ich glaube, wenn man es verändern will, dann muss man es generationenübergreifend machen. Es sind die wirklich Verantwortung übernehmen wollen und bereit sind, es umzubauen. Wir werden es übrigens auch nicht schaffen, das ist nicht nur eine Generationenfrage, nicht schaffen, wenn wir das sozusagen gegen irgendjemanden machen. Es wird nicht funktionieren. Wir werden es mit anderen zusammen machen müssen. Wir müssen die noch nicht entschieden sind, überzeugen, es mitzumachen, weil wenn Transformation heißt, die einen sagen, wir müssen anders wohnen, leben, transportieren, produzieren, weil gerade wegen der Klimakrise und dem Verlust an Artenvielfalt und die Leute nur Angst haben und nur dagegen sind, uns aus lauter Angst bei sämtlichen Wahlen, und ich meine damit nicht, oh, wir müssen unbedingt 4% kriegen und regieren, sondern wenn am Ende auf allen Ebenen, Kommune, Land, Bund, Europäisches Parlament, sozusagen die Angst die Wählerinnenstimmen bestimmt hat, dann hast du auch gar nicht in einer parlamentarischen Demokratie die Chance, eine Mehrheit zusammenzukriegen in so einem Parlament, um loszufahren und den Richtungswechsel zu machen. Du musst die Leute auch davon überzeugen, dass man für sie neue Jobs entwickelt, dass es auch noch Wohlstand gibt, auch wenn Wohlstand in Zukunft was anderes ist als gestern noch. Ja. Also wird auch ein Kunststück sein. Also wie kriegt man Mehrheiten hin? Und das muss man auch mit der Überzeugung machen, dass die Menschen nicht Angst haben müssen, sondern sehen, ihre Situation wird auch gesehen. Schon deshalb wird der Wandel generationenübergreifend sein müssen und mit unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichem Druck, unterschiedlichen Werkzeugkisten.
Darf ich vielleicht noch eine Frage anschließen, falls Sie noch Zeit haben? Und zwar, wir haben jetzt viel über Klimaschutz gesprochen und natürlich auch über Pandemien, was wahrscheinlich auch die gleichen Gründe hat. Letztendlich ist es ja eine Art Raubbau an der Natur, die wir da betreiben und die ja wahrscheinlich auch einen Grund hat, dass jetzt eben Pandemien auf den Menschen zukommen werden in den nächsten Jahrzehnten. Und ich würde gerne noch eine Frage stellen zur gesellschaftlichen Teilhabe, weil auf dem Bundesparteitag haben Sie ja auch entschieden, dass es eine Quote geben soll, und zwar eine Quote. 25% der Posten gehen an Menschen mit Migrationsgeschichte und an BPOC. Die freie Journalistin Ferda Attermann fand das gut und hat von Müslis of Color gesprochen. Die wären nämlich die Ökos von morgen, also die Generation morgen, das sind die BPOC. Kommt das nicht eigentlich ein Vierteljahrhundert zu spät, diese Quote für Mensch mit Migrationsgeschichte und BPOC.
Ich bin immer begeistert darüber, dass alle alles an uns als Grünen festmachen, als würde man alle anderen schon für vollkommen Outlaws halten oder so. Ja, also bitte. Natürlich kann man immer sagen, es kommt spät, wie die Frauenquote für Aufsichtsräte kam, für Vorstände. Da gibt es jetzt auch wieder so eine Minimalgeschichte. Eine Frau, eine alleine. Ja, also kann ich mir nur am Kopf tippen. Eine alleine wird rausgeekelt. Ja, also alles viel zu wenig. Equal Pay vor allem gibt es gar nicht. Die typischen Frauenberufe werden zu schlecht bezahlt. Alles viel zu spät. Ich bin aber froh, dass wir trotzdem jetzt überhaupt den einen Schritt gemacht haben. Noch nicht mal, wie Sie es jetzt gesagt haben, als feste Quote, sondern als Zielstellung und Bewegung in dem Bereich. Wir haben immerhin auch im Bundestag einige People of Color. Und ich bin froh, dass wir uns da eingeben. Das heißt auch so, wie über die Quote Frauen bei Listen uns signalisiert wurde, auch als Frauen, du musst dich nicht verkämpfen und die Partei auch sehen musste, dass sie Frauen auf Listen nehmen kann. Und das ist auch bis heute nicht trivial. Die Welt ist trotzdem männlich dominiert. Und wo die Hälfte der Männer und Frauen sind, wird immer noch massiv männlich kommuniziert. Und da fühle ich mich dann auch immer noch in der Minderheit und empfinde das als anstrengend. Wir haben uns jetzt aber ein Ziel gesetzt und mit dem werden wir versuchen, uns weiterzuentwickeln. Und Müsli of Color oder so fand ich von Ferda Attermann irgendwie lustig, weil es hat sowas wie, es hat ja ein bisschen so gesponnen wie, auch die Grünen sind alle Müslis und es gibt auch Müslis of Color, fand ich mal witzig, in all der anstrengenden Debatte. Und jetzt hat man mit dieser Kommission Ergebnisse und die muss man jetzt mal systematisch um- und durchgesetzt kriegen, logischerweise. Dazu braucht man beides, dass wir tatsächlich so durchlässig sind und Leute, die sagen, ich möchte in die Politik gehen bei den Grünen.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war ein sehr tolles und angenehmes Gespräch mit Ihnen, Frau Künast. Und vielen Dank.
Ich danke auch.
Vielen Dank. Das war die 5. Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Euer Feedback könnt ihr sehr gerne senden an podcast@taz.de.
In der nächsten Woche gibt es dann schon die letzte Folge unseres Podcasts. Die Zeit ging ja schnell vorbei. Und nächste Woche wollen wir dann darüber streiten, wie wir miteinander streiten. Seit Aladin El-Mafalani wissen wir ja, das ist eine Luxusdebatte. Aber wir müssen sie auch führen, denn Streit gibt es und die Frage ist, werden dabei auch alle gleichermaßen gehört?
Also, bis nächste Woche. Es verabschieden sich als schnüffelnde Podcasterinnen Katrin Gottschalk
und Ebru Teichdemir. Bis zur nächsten Woche. Bleibt woke.
Bleibt woke.